Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zuerst aber schauen wir in die Vergangenheit der Pandemie, die sich ja gerade unangenehm zuspitzt, was doch nahelegt, dass wir aus dem letzten Winter nicht ausreichend gelernt haben als Gesellschaft, womöglich auch nicht aus den Epidemien der Vergangenheit. Das Impfen, im letzten Jahr noch ersehntes Mittel gegen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, es kommt nicht überall voran. Mit der Seuche und dem Umgang der Gesellschaft mit diesem Ereignis beschäftigt sich der Historiker Malte Thiessen, Direktor des Instituts für Westfälische Regionalgeschichte in Münster und Autor des Buchs Auf Abstand, eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Thiessen, viele haben sich impfen lassen in Deutschland, aber doch deutlich weniger als in Spanien zum Beispiel. Da gibt es Vorbehalte und die sind auch historisch gewachsen, schreiben Sie. In Deutschland stärker gewachsen als in anderen Ländern?
Ich glaube, tatsächlich lassen sich historische Wurzeln herausfinden, an denen man doch so gewisse Strömungen auch in der Gegenwart nachvollziehen kann oder zumindest einordnen kann. Vielleicht nur ein, zwei Beispiele. Also das eine, was ich glaube, dass eine große Rolle spielt, ist ganz aktuell und auf den Corona-Demos, ist die NS-Zeit, das Dritte Reich. Und zwar gar nicht als direkte Nachwirkung, sondern als Argument. Wir haben in Deutschland, übrigens auch in Österreich, dank der Erinnerungskultur, das Dritte Reich eben als Schreckbild zum Beispiel auch auf dem Feld der Gesundheitspolitik gelernt. Und das ist momentan ein Argument, was leider jetzt dann von Corona-Leugnern, Querdenkern ausgespielt wird. Also die Vergleiche zum Beispiel zwischen Impfpflicht und NS-Staat, da gibt es dann Bilder, dass Konzentrationslager gezeigt werden, vor denen dann SS-Männern mit Impfspritzen stehen. Also diese Aufladung, diese geschichtspolitische Aufladung, das ist etwas, was, glaube ich, in Deutschland ganz besonders verfängt und was zum Teil diese sehr aufgeladene Debatte dann auch erklärt.
Und das macht es auch verständlicher, dass das auch besonders im deutschen Osten gilt, also in den Bundesländern der ehemaligen DDR, wo es ja auch Impfpflicht gab?
Das ist noch, glaube ich, noch was anderes. Der Osten ist insofern besonders spannend, weil da eigentlich ganz lange eine etwas höhere Impfakzeptanz immer festzustellen war. Und zwar vielleicht auch als Folge der DDR-Zeit, wo das Impfen sehr viel verbreiteter noch war, dank Impfpflichten auch sehr verankert. Da war also lange eine relativ hohe Impfakzeptanz festzustellen. Und das ist gekippt in der Corona-Pandemie. Und ich glaube, da greift noch was anderes. Das ist nicht spezifisch deutsch, aber das macht sich in Ostdeutschland besonders bemerkbar. Nämlich, dass das Impfen ein Stück weit immer auch ein Spiegel für das Vertrauen in staatliche Einrichtungen ist. Das heißt, gerade bei einer staatlichen Impfkampagne, einem staatlichen Impfprogramm, da geht es auch immer darum, und die Frage, vertraue ich in den Einrichtungen, die das anbieten, ist die Kommunikation transparent? Und wir haben eben in Teilen Ostdeutschlands schon lange vor Corona eine hohe Unzufriedenheit gegen die da oben, wie es dann heißt, die in Berlin. Und das wird natürlich auch gerade von Rechtspopulisten bewusst als Argument genutzt, da wird Stimmung mitgemacht. Und ich glaube, in diese Stimmung, in diese Atmosphäre tritt jetzt sozusagen die Impfung, und dass die Impfung ein Stück weit auch nur eine Projektionsfläche für eine allgemeine Unzufriedenheit und für Misstrauen oder auch ganz bewusste Kritik gegen staatliche Einrichtungen. Und das greift dann in Teilen Ostdeutschlands dann zum Teil sehr viel stärker.
Aber damit wären wir zumindest zu nachvollziehbaren oder verstehbaren Gründen dafür, dass jemand die jetzige Situation in Deutschland mit dem Nationalsozialismus vergleicht. Das ist ja eine völlig abwegige Theorie. Aber was sind denn das für Vorbehalte, die noch über einen Zweifel am staatlichen Handeln hinausgehen? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich möchte nicht etwas in meinen Körper hineinbringen, was da eigentlich nicht reingehört. Das ist ja auch eine seltsame Vorstellung, weil es kommt ja eh rein.
Und das ist aber in der Tat so eine Urangst, die man beim Impfen schon im 19. Jahrhundert feststellen kann, dass es zu Irritationen führt, dass ich etwas eingespritzt bekomme, was doch eigentlich krank macht und das mich da schützen soll. Wie kann das denn funktionieren? Das ist so eine Urangst beim Impfen, die tatsächlich immer wieder für Probleme sorgt und auch genau für diese Fantasien, die wir heute haben, dass mein Körper verändert wird, vergiftet wird oder ähnliches. Das wird dann zum Teil ganz bewusst instrumentalisiert von Verschwörungstheoretikern, die Aluhüte von damals, die dann das Impfen als ganz bewusste Vergiftung des Volkskörpers abtun, am liebsten sogar noch als jüdische Vergiftung des Volkskörpers, wie es dann heißt, also antisemitische Verschwörungstheorien damit schüren. Das ist sozusagen die ganz harte Fraktion. Es gibt aber auch viele, die sozusagen zweifeln und einfach nur Sorgen haben. Eben, und zwar, das ist nicht ganz unberechtigt, gerade im 19. Jahrhundert, eben vor Nebenwirkungen. Das heißt, die Impfung hat gerade bei der Pockenimpfung, um die es im 19. Jahrhundert geht, mitunter ziemlich schwere Nebenwirkungen. Und vor dem Hintergrund ist sozusagen so eine gewisse Skepsis natürlich auch erstmal nachvollziehbar. Und das macht sich natürlich eben auch bemerkbar.
Sie sagen, die Sorge um den eigenen Körper ist nicht ganz unberechtigt. Das stimmt natürlich. Es gibt Nebenwirkungen des Impfens. Die sind sehr selten und Wissenschaftler sagen, sie treten seltener auf als die schweren Folgen der Infektion. Aber es ist ja auch eine gesellschaftliche Frage, um die es dabei geht. Also wie verhalte ich mich gegenüber anderen, die möglicherweise von einer Infektion noch stärker betroffen sein würden als ich?
Also in der Tat ist das Impfen immer ein Stück weit auch ein Test auf die sozialen Bindekräfte einer Gesellschaft. Es geht nämlich immer darum, dass wir uns nicht nur für uns selbst impfen, sondern für andere. Man hört ja relativ oft das Argument, wie soll ich mich impfen lassen? Ich bin 30, bin fit, bin ich in der Risikogruppe? Mich betrifft das doch nicht. Und das greift natürlich zu kurz. Und das ist tatsächlich ein Problem. Die Verantwortung für andere, das müssen wir nachvollziehbar machen. Und das müssen wir auch als Ziel stärker klären, damit die Impfakzeptanz steigt. Aber es hat vielleicht noch einen anderen Hintergrund. Diese Risikoabwägung, die Sie beschrieben haben, ist ja eigentlich vollkommen klar. Auch wenn es Nebenwirkungen gibt, sind die verschwindend selten und das Risiko der Krankheit selbst ist immer deutlich größer. Das Problem an Impfung ist, und das ist ein generelles Problem, nicht nur bei der Corona-Impfung, dass es ein Stück weit sozusagen eine unsichtbare Schutzmaßnahme ist. Also es schützt gegen etwas, was noch nicht akut ist. Und das führt dazu, dass sozusagen dann die Bedrohung als nicht so groß eingeschätzt ist für ihn selbst und eben, sagt die sozialen Bindekräfte, das kommt noch hinzu. Vielleicht ist das übrigens eine Erklärung, dass in Italien zum Beispiel die Akzeptanz höher ist, auch in Spanien, weil da doch die Demografie noch ganz anders ist. Da sitzt die Risikogruppe quasi am Mittagstisch mit bei und man hat sozusagen vielleicht noch anders die Überzeugung, dass man eben nicht nur für sich selbst impft, sondern eben auch dann für Mama oder Oma. Ein Stück weit spielt eben sowas auch mit einer Rolle, um das soziale Gewissen dann eben entsprechend auszuprägen.
Ja, aber die Bilder und die Wahrnehmung der Pandemie, da haben Sie ja völlig recht, die sind für uns doch immer noch verhältnismäßig abstrakt. Es gibt in den Nachrichten ab und zu Bilder aus Intensivstationen, wo man im Hintergrund Menschen liegen sieht. Aber wer das nicht persönlich erlebt hat, für den bleibt das Ganze ja doch recht abstrakt.
Genau, vor dem Hintergrund ist in historischer Perspektive dann oft versucht worden, mit Schockvideos zum Beispiel zu arbeiten oder die Bedrohung sozusagen präsent zu halten. Ich glaube, es hilft nichts. Wir müssen offen kommunizieren, worum es geht. Es geht nicht nur um uns, sondern um andere. Wenn wir die Zahlen uns vor Augen halten und gerade jetzt die hohen Sterblichkeitszahlen, dann hoffe ich, dass das sozusagen überzeugend genug ist. Wir hatten im Frühjahr 2021 auf der zweiten und dritten Welle durchaus eine hohe Impfakzeptanz, ja gerade so ein Run oder sogar Impfvordrängler, die dann versuchten, die Impfung zu kriegen, eben gerade angesichts einer hohen Bedrohungslage. Und also wenn die vierte Welle auch irgendwie so schrecklich ist, dann hat sie vielleicht ein Gutes, dass sozusagen die Bedrohung doch jetzt wieder präsenter wird und dann auch entsprechend den Zuspruch zur Impfung erhöht.
Eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie ist die Unterschrift Ihres Buches. Was sagt uns das denn über die Gesellschaft, dass wir so große Schwierigkeiten haben, zum Beispiel zu definieren, wer sind die vulnerablen Gruppen, wie können wir die am besten schützen, wie handeln wir deswegen sachorientiert?
Also im Gesamtüberblick ist, glaube ich, tatsächlich Corona eine einmalige Zäsur. Und zwar nicht, weil das Virus so anders ist oder weil die Pandemie sehr viel bedrohlicher ist als andere im 20. Jahrhundert, aber wir haben tatsächlich eine andere Risikowahrnehmung. Und dass wir überhaupt um vulnerable Gruppen uns Sorgen machen, um die Älteren, um die Vorerkrankten, das ist etwas relativ Neues. Das ist noch in der Bundesrepublik in den 60er, 70er Jahren nicht unbedingt selbstverständlich. Und ein Stück weit habe ich das Gefühl, das ist so ein Befund des Buches, dass wir uns solche großen Sorgen machen um die Alten und Vorerkrankten. Dass wir bereit sind, weitgehende Eindämmungsmaßnahmen in Kauf zu nehmen. Auch diese Eindämmungsmaßnahmen in dem Ausmaße sind etwas Einmaliges. Das zeigt, dass wir Gesellschaft weiterdenken, dass wir versuchen, eben möglichst viele zu schützen und mitzunehmen. Und das halte ich für einen großen Vorteil. Das ist eben auch durchaus ein Fortschritt, weil wir eben keinen mehr zurücklassen wollen und nicht mehr bereit sind, Kollateralschäden hinzunehmen. Das war lange Zeit eben anders.
Wo wir beim Positiven sind, Sie sagen, die Impfgeschichte zeigt, dass Überzeugungsarbeit hilft. Wie denn?
In historischer Perspektive kann man tatsächlich ganz gut vergleichen, was die Impfpflicht bringt und was freiwillige Impfungen bringen. Gerade Deutschland ist ein schönes Forschungsfeld, weil es da die Pockenimpfungen gibt bis in die 70er Jahre. Das ist eine Pflichtimpfung und alle anderen Impfprogramme freiwillig sind. Und man kann sehen, dass im Vergleich freiwillige Impfungen eigentlich immer eine höhere Impfquote mit sich bringen. Und zwar, weil sie auf Aufklärung setzen, weil sie auf Überzeugungsarbeit setzen, auf eine individuelle Risikoabwägung und weil sie eben auch sehr viel mehr dann niedrigschwellige Angebote etablieren müssen. Wenn etwas nicht Pflicht ist, dann muss man überzeugen, mitnehmen und das möglichst bequem machen. Und das funktioniert. Zum Beispiel bei der Polioimpfung. Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Das ist so ein Motto, was heute noch vielen im Ohr ist, obwohl es die Kampagne seit Jahrzehnten nicht mehr gibt. Und das zeigt, glaube ich, den Erfolg dieser Überzeugungsarbeit, der Medienarbeit. Die freiwillige Impfung gegen Polio, die war nie eine Pflichtimpfung, tatsächlich zu sehr hohen Impfquoten geführt hat. Und der Umdenkprozess, dass man nicht die Menschen zur Impfung bringt, sondern die Impfung zu den Menschen. Also man setzt bei der Polioimpfung, Schluckimpfung überall ein, vom Kindergarten bis zur Stadtbibliothek, auf dem Jahrmarkt. Und das bringt die Impfquote nach oben. Und ich glaube, wenn wir das versuchen, unser Engagement in Vermittlungsarbeit, in niedrigschwellige Angebote zu legen, wenn das alles nicht hilft, dann können wir über eine Impfpflicht nachdenken. Aber das sollten wir, glaube ich, erstmal versuchen. Und da haben wir meiner Wahrnehmung nach noch Luft nach oben.
Malte Thiessen über Impfen in historischer und aktueller Perspektive. Auf Abstand, Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie heißt sein Buch, erschienen im Campus Verlag.